Was bei der ersten Steilvorlagenveranstaltung zeitlich nicht mehr umgesetzt werden konnte, passte dann bei der Veranstaltung Steilvorlagen für den Unternehmenserfolg Smart Information Trends and Hypes vom 9.10.2014 im Rahmen der Frankfurter Buchmesse, nämlich die Podiumsdiskussion. Moderiert wird die Diskussion von Tim Brauer, Vorstand der SVP Deutschland AG. Auf dem Podium und der Diskussion nehmen teil Dirk Heilmann, Monika Heim, Sabine Kruse, Werner Müller, Michael Spreng und Pim Stauten. Eine Anmerkung zur Technik. Bei den Wortmeldungen aus dem Publikum haben wir versucht, diese hörbar zu machen. Wir bitten hier um Verständnis, um die etwas mindere Qualität und am Podcast-Mikrofon für Sie Michael Klems von infobroker.de.
Der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von infobroker.de.
Start Sequence. Information Professionals. Und damit würde ich dann beginnen. Herr Spreng hat ein düsteres Bild der Verlags- und Zeitungswelt gezeichnet. Und ich habe mich vor dem Hintergrund gefragt, ob das vielbeschworene Konzept des Qualitätsjournalismus nicht überhaupt immer eine Illusion war. Könnte es sein, dass das Geschäftsmodell Tageszeitung oder Zeitung an sich per se so gewinnträchtig war, dass es auf Qualität viel weniger ankam als auf eine handwerklich geschickte Zielgruppenbedienung? Herr Spreng.
Ja gut, es gibt natürlich wie in allen Berufen gute und schlechte Journalisten, ja. Es gibt Leute, die sich leicht machen, es gibt korrupte Schweinehunde. Also es gibt im Journalismus alles, was es in anderen Berufen und in anderen Berufssparten auch gibt. Also insofern will ich das jetzt nicht verherrlichen, aber ich kann jetzt, ich gehe jetzt mal von mir aus. Ja? Also ich habe eine klassische Karriere, die heute nicht mehr möglich ist, hinter mir, von der Schülerzeitung über die freie Mitarbeit zum Volontariat und so weiter und so weiter. Ich habe auch nicht studiert. Das wäre ja heute unmöglich, würde ich auch in keiner Journalistenschule angenommen. Nein, mein Impetus war immer Neugierde und ich wollte mehr wissen und ich wollte was rauskriegen. Ja? Und als ich dann 10 Jahre in der Politik in Bonn war, also als politischer Korrespondent, war auch nie meine Absicht, Politik zu machen. Ich habe mich sehr gefreut, wenn eine Geschichte von mir Politik gemacht hat. Aber es war nicht die Absicht, sondern es war, wenn, die Folge. Und das, meine ich, ist die Scheidelinie dann auch. Natürlich sind Journalisten eitel, freuen sich, wenn sie die öffentliche Diskussion beeinflussen, wenn sie Unternehmen, wenn sie die Politik beeinflussen. Aber das darf nicht die Absicht sein. Also ich glaube schon, und die Tageszeitungen, auf darauf zurückzukommen, die Tageszeitungen waren ja früher unglaublich gewinnträchtig. Ja, also sie haben ja zu meiner Zeit hat die Bild am Sonntag bei 450 Millionen Umsatz 22% Umsatzrendite gemacht. Ja. Das sind ja Traumzahlen, da träumt heute keiner mehr davon. Und das gab aber auch eine große Freiheit der Arbeit. Also es war eben nicht notwendig, vordergründig irgendwelche Interessen zu bedienen, sondern es war Personal genug da, es war Zeit genug da, um intensive Recherchen zu machen. Ich will ein Beispiel noch nennen, dann höre ich auch auf. Ich war ja auch mal Chefredakteur der Boulevardzeitung Express in Köln. Damals war der Fall Kiesling, das war der General, der denunziert wurde als homosexuelles Sicherheitsrisiko, von Werner entlassen, von dem damaligen Verteidigungsminister. So, dann habe ich Reporter losgeschickt. Ursprünglich war natürlich die Absicht, die Lokale aufzufinden, wo der sich rumgetrieben hat. Ja? Das Ergebnis war aber, dass er mit einem Doppelgänger verwechselt worden war. Dann haben wir auch noch die restlichen sogenannten Belastungszeugen zertrümmert. Und am Ende wurde der Mann rehabilitiert und die Zeitung bekam den Wächterpreis der Tagespresse. Also ich meine, es kann durchaus auch Boulevard kann dazu führen, dass die Wahrheit herausgefunden wird. Es hängt individuell von den Journalisten, von den Chefs ab. Und wie gesagt, dass es da auch krumme Hunde gibt, deren Arbeit man dann auch öffentlich bemerkt, ist leider so.
Okay, also Grundtrieb der Geschichte des Journalisten ist also die Wissbegierde und die Story, die steht im Vordergrund. Wie sieht es denn beim Information Professional aus? Meine Frage an den Herrn Halmer vom HRI war ursprünglich, was ist denn mit dem Konzept der Qualitätsinformation? Ist das vielleicht auch so eine Chimäre? Wir haben gerade gehört, es ist wahrscheinlich keine richtige Chimäre, es ist irgendwie wichtig, aber nicht so kommerziell wichtig. Es ist eher für den Anspruch wichtig. Wie ist denn das bei Ihnen?
Ja gut, ich bin ja nun auch den allergrößten Teil meines Berufslebens Journalist gewesen. Ich hoffe Qualitätsjournalist. glaube auch übrigens nicht, dass es unbedingt nur von den Kopfzahlen abhängt und dass auch gegenüber der guten alten Zeit vielleicht heute auch ein paar Instrumente durchaus professionell eingesetzt werden. Wiewohl ich generell die Einschätzung von Herrn Spreng teile, dass Qualitätsjournalismus und gute Informationen wahrscheinlich so ein Elitenprodukt werden. Ja. Und von daher glaube ich, sitzen wahrscheinlich Journalisten und Information Professionals irgendwie im gleichen Boot. Also wir sind beide Mittler sozusagen zwischen dem Wust an Fakten, dass es da draußen kostenlos gibt, und zwischen den Leuten, die Geld dafür ausgeben wollen, dass ihnen jemand diese Fakten vernünftig aufbereitet und vorsortiert. Und ich glaube, diesen Markt wird es geben. Dieser Markt wird aber nicht mehr so, oder ist schon jetzt längst nicht mehr so einfach, wie er mal war. Ja, da wird es, also ich glaube einfach, es wird weiterhin den Menschen geben, der diese Wurstern Informationen aufbereitet, sei es eben als Redakteur oder sei es als jemand, der einen elektronisch erstellten Pressespiegel bewertet.
Okay. Das bringt mich zu Herrn Stauten, der von uns allen hier wahrscheinlich die intimsten Kenntnisse des Marktes hat, weil er die Studie, die er heute vorgestellt hat, auch selbst beantwortet und ausgewertet hat. Wenn Sie vielleicht noch mal, die 1 bis 3 wichtigsten Erkenntnisse für die Zukunftstrends in den Raum stellen. Das sage ich deswegen, weil ich eben auch erfahren habe, dass nicht alle heute Morgen da waren und alle Vorträge gehört haben. Ich glaube, das war schon ein sehr wichtiger Teil, den Sie dabei getragen haben.
Gut, ja, es gibt ein paar Trends, wovon wir spüren und eigentlich das Umfeld spürt, weil es waren Infopost, die wir befragt haben, nicht nur ein bisschen Desk Research. Zielgruppe wird immer wichtiger, so sich immer fragen, für wen produziere ich jetzt etwas? Das bezeichnet auch, dass Kontext immer wichtiger ist. Wenn jemanden fragt, ich brauche einen Branchenrapport oder eine Wettbewerberanalyse, ja, was bezeichnet das? Was geht so ein Kunde, entweder intern oder extern, da dann mit tun? Ich denke, klassische Fähigkeiten wie Search, Retrieval noch immer wichtig, aber da sind neue dabei gekommen. Analyse, Visualisierung, Daten wirklich vorbereiten für Konsumption. Und ein dritter Trend, wenn man das negativ bejegend, Zeitdruck. Vor ein paar Jahren her war morgen fertig genügte, heutzutage selber Tag bitte und innerhalb ein paar Monate, ein paar Jahre maximal, dann brauchst du das bis innerhalb einer Stunde oder eine Viertelstunde zu haben.
Gestern. Ja, das passt eigentlich ganz gut zu der ersten Frage hier auf der Twitter-Wall, die aus meiner Sicht auf einen jüngeren Hintergrund hindeutet. Eine Frage ans Podium. Kann sich jeder überlegen, melden, wer dann dazu was sagen möchte. Die Frage war, welchen Bildungshintergrund sollte denn der Information Professional der Zukunft haben? Reichen die bisherigen Angebote? Herr Heilmann.
Ich habe noch unzureichenden Einblick in die bisherigen Angebote, aber ich glaube schon, dass in Zukunft noch mehr Handwerkszeug dazugehören wird, um halt die Informationen zu finden aus dem immer größeren Angebot, und dass sozusagen Neugier und die Fähigkeit, Informationen zu strukturieren und zusammenzufassen, dann eben dazukommen, aber dass also mit Sicherheit auch mehr technisches Können vorhanden sein muss.
Dazu würde ich auch gern noch Frau Kruse hören, die ja viel Erfahrung hat. Und wen würden Sie denn einstellen, wenn Sie verschiedene Bewerber da haben und sich auch aussuchen können, was die haben und vielleicht auch mal sagen, was sonst so auf Ihrem Schreibtisch an Bewerbungsmappen liegt, wie Sie das sehen?
Kommt natürlich immer auf den Job an, den ich dazu vergeben habe und auf den sich derjenige bewirbt. Also ist es eine Stelle, wo ich Patentrecherchen machen muss, wo ich wissenschaftliche Recherchen machen muss, dann muss der Mensch auch einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, der da passt. Weil er muss mit dem Auftraggeber zumindest auf Augenhöhe das diskutieren können. Und ich denke, das ist dann unabdingbar. Aber es gibt so viele andere Jobs in unserem Bereich. Es ist ja zum Glück sehr vielfältig, was ich sehr schön finde. Und da kommt immer andere Dinge. Ich habe gerade auch mit zwei jungen Kollegen hier diskutiert, die gefragt haben, brauche ich Programmiersprachen? Ich kann keine einzige Programmiersprache. Wenn ich natürlich ein Intranet programmieren soll oder so, wie die Kollegin eben erzählt hat, dann brauche ich solche Kenntnisse. Also es kommt immer darauf an, wie der Job aussieht. Und ich hatte neulich eine Bewerberin, die war gerade dabei, ihre Masterarbeit zu schreiben, hat bei uns angefragt, ob sie entweder die Arbeit schreiben kann oder ob sie als Werkstudentin arbeiten kann. Und diese junge Dame wusste nichts mit dem Begriff Text Mining anzufangen. Und da denke ich, ist irgendwas falsch gelaufen. Also ich habe so das Gefühl, die jungen Kollegen müssten viel mehr Schnupperpraktika machen in der Branche, um einfach eine bessere Vorstellung zu kriegen. Welche Facetten gibt es? Wo wollen sie hin? Und um dann ihr eigenes Wissen danach ausrichten zu können.
Also als Quintessenz ein gepflegtes sowohl als auch. Es muss halt passen, ja. Gut, meine Antwort darauf ist immer, wenn es einfach wäre und konkret wäre es in Indien. Das ist gemein, aber wahrscheinlich stimmt's. Ja, Herr Müller, noch eine Frage aus der Twitter-Wall. Bringt der Hochschulnachwuchs die notwendigen Fähigkeiten mit, um Smart Information voranzubringen?
Frage, was er mitbringen muss, um Smart Information voranzubringen. Er braucht ganz viele technische Voraussetzungen, aber was er auch braucht, ist das Geschick, das alles gut zu verkaufen. Und zwar an Kollegen und Mitarbeiter im Unternehmen und auch nach oben. Und hoffentlich genug Geschick quasi, um klarzumachen, dass die Information Professionals wichtig sind im Unternehmen und nicht nur Geld kosten, sondern auch Geld sparen und Kraft hat, es zu kommunizieren und ein bisschen mehr Frechheit und Druck bringt und nach vorne geht und dann bringt er das bestimmt mit und es bringt die Jugend ja mit.
Okay, also Vertrauen in die Jugend, das ist schon mal gut. Das Thema Kommunikation kam ja auch in dem Vortrag von Herrn Stauten ganz wichtig in den Vordergrund. Wir haben heute einen Vortrag bekommen von der Frau Mäusle. Wie wichtig ist denn in Ihrem Team das Thema Kommunikation? Und die sind ja vor allen Dingen auf der Web-Ebene tätig, deswegen ist das wahrscheinlich auch eine interessantere Geschichte.
Ja, die Kommunikation ist natürlich die herausragende Eigenschaft, die jeder Webdesigner, Webentwickler, Informationsspezialist bei uns mitbringen muss. Ja. Wir müssen intern zu unseren Mitarbeitern kommunizieren, wir müssen mit allen Bereichen des Hauses das Intranet gemeinsam gestalten, wir müssen mit allen diskutieren, dürft ihr auf die Startseite oder nicht, ja, da gehört Kommunikationsgeschick dazu. Wir müssen alle Interessen der Bank berücksichtigen und zusammenbringen und nur mit dem Bulldozer vorausfahren, bringt da gar nichts. Wir brauchen Gefühl, müssen eine Kommunikationsebene herstellen. Das ist unerlässlich für eine Arbeit in dem Bereich.
Okay. Zwischenmenschliches ist wichtiger. Der analytische Bücherwurm in der Ecke, wie bei Karl Spitzweg, ist nicht mehr gefragt. Wir brauchen vielleicht keinen Thomas Gottschalk, aber wir brauchen jemanden, der mit den Leuten was anfangen kann und sie motivieren kann. Ganz wichtig für die Information Professionals und aus meiner Branchensicht immer ein großes brachliegendes Feld, was auch immer so den Beigeschmack des ungeliebten Kindes hat, war so das Eigenmarketing für die internen Information Professionals und ein Problem für die externen Marketing. Vielleicht mal den externen Blick. Herr Spreng muss sich auch vermarkten als Publizist, betreibt einen Blog. Was sind denn die Sachen, die bei Ihnen im Marketing Erfolg haben? Was funktioniert da? Was haben Sie versucht? Was funktioniert nicht?
Ja, gut, ich habe irgendwann gemerkt, dass diese Marke Sprengen, die ja im Journalismus eingeführt war und auch in der Politik, also durch meine Tätigkeit als zweimaliger Wahlkampfmanager, dass die zu verblassen drohte. Ja? Und dann habe ich meinen Blog eingeführt, sprengsatz.de, und um diese Marke wieder aufzuladen.
Das ist ein toller Titel, ja? Das fand ich schon immer.
Und das hat funktioniert. Das hat dazu geführt, dass wieder die Talkshows, Rundfunksender auf mich aufmerksam wurden, dass eine neue Zeitungskolumne dazu kam. So, also es gibt schon, insofern habe ich als klassischer Printjournalist das Internet genutzt, um, wie soll man sagen, dem Vergessen entgegenzuwirken.
Okay, ja, Herr Hallmann, Stichwort Marketing als einer der großen Teilnehmer, der sich eben auch extern verkaufen muss. Was sind da für Sie die wichtigen Dinge? Was funktioniert nicht?
Ja, wir haben natürlich den großen Vorteil der Marke Handelsblatt im Nacken, das muss man schon sagen. Also das ist damit, und dann noch Bert Rürup als Präsident, dadurch kriegt man natürlich eigentlich alle Termine, die man haben will bei großen Unternehmen und Verbänden. Und die Erfahrung ist, man verkauft Studien oder größere Projekte nur im direkten Gespräch mit Leuten, die auch Entscheidungen treffen können. Das ist nichts, was Sie, es ist halt ein individuelles Produkt und Sie müssen in dem Gespräch zeigen, dass Sie auf Augenhöhe mit den Leuten reden können, dass Sie deren Probleme verstehen und dass Sie darauf eine interessante Antwort finden, in dem Sinne, dass Sie ihnen ein Informationsprodukt zur Verfügung stellen, mit dem Sie dann wiederum in Ihrer Kommunikation, sei es intern oder extern, etwas anfangen können.
Das bedeutet, die Kompetenz bei der Recherche wird quasi vorausgesetzt und hauptsächliches Verkaufsargument ist eben auch inhaltliche Spezialisierung und Mehrwerte, die da generiert werden können. Sehe ich das richtig?
Ja, im Grunde das Verstehen, wie läuft die öffentliche Debatte, ich sage mal jetzt zum Beispiel, also wir könnten wahrscheinlich ein super Geschäft machen, wenn uns was Gutes einfiele, wie man die transatlantische Freihandelszone aus der Schmuddelecke bekommt. Leider ist uns bisher auch noch nichts Tolles eingefallen, aber das ist ein Thema, also das man bei allen Verbänden hört im Augenblick. Und wenn man darauf eine intelligente Antwort findet und sozusagen Argumente liefert, die diese Auftraggeber dann nutzen können, um daraus irgendwie eine Story zu machen, dann kriegt man den Auftrag.
Okay, ich mag jetzt noch mal ein bisschen den Bogen machen, weil Sie haben gesagt, Studien sind unheimlich wichtig und wir haben viele Information Professionals hier und die sind weniger im Bereich der Studien, sind auch im Bereich der Studien tätig, aber das Tagesgeschäft hat halt häufig auch viele kleinteilige Aufträge. Wie läuft denn das bei Ihnen mit den kleinteiligen Aufträgen?
Ja, auch die werden im persönlichen Dialog erteilt. Also klar, wir haben natürlich das eine E-Mail als erste Kontaktaufnahme oder manchmal auch ein Telefonat, aber üblicherweise die E-Mail-Anfrage über unsere Homepage. Und dann rufen wir denjenigen aber an. Also es geht nur auf dem Weg. Also man kann nicht, zumindest beim Erstkunden, nicht per E-Mail jetzt ein Dossier bestellen. Man muss irgendwie, oftmals wissen die Kunden auch gar nicht, was sie eigentlich wollen. Sie wissen nur, der Chef muss eine Rede halten zum Thema so und so und da brauche ich mal ein bisschen Material. Und dann arbeitet man halt im Dialog heraus, was könnte das sein.
Also persönliches Gespräch im Bereich der Information Professionals gibt es aber auch häufig das Thema der standardisierten Produkte und Profile. Und das ist vielleicht nochmal eine Chance für Herrn Stauten so ein bisschen zu erzählen, was denn da so seine Erfahrungen sind und wohin da der Trend geht.
Ja, der Trend geht eigentlich weg von Standardisierung. Ich denke, es gibt zwei sehr unterschiedliche Sachen. Standardisierung wirkt fabelhaft für, sag mal, die Technologie unter die Haube, das, was man nicht sieht. So Datenverarbeitung, manchmal Datenspeicherung, aber wenn es kommt, so die Daten zu liefern oder wirklich damit spielen zu können, das ist immer und immer persönlicher ans Worden. So, für uns ist die komplexe Frage ist, wie können wir unsere internen Prozesse so weit wie möglich standardisieren, weil das ist einfach kosteffizienter, aber wie können wir damit sehr unterschiedliche Kunden, und sehr oft sind unsere Kunden sind wieder Lieferanten für ihre externe oder interne Kunden. Wie können wir die so Informationen beliefern? Und dann habe ich es wieder über Kontext. Dialog spielt auch da eine Rolle, dass das auch Zweck hat und dass das Mehrwert kreiert. Und einfach alles standardisieren und sagen, okay, dieser Output funktioniert für sogar innerhalb einer Firma, ein Researcher oder ein Risikoanalyst oder ein Marketer oder ein Stratege, die machen ganz differente Sachen mit dieselbe Information. So, man braucht die Flexibilität, um das personalisieren zu können.
Okay, ich habe gerade festgestellt, dass ich einen kleinen Fauxpas gemacht habe, weil der Herr Müller hat ja nicht gesprochen, den habe ich nicht vorgestellt. Er ist der Geschäftsführer von GBI Genius. An der Stelle würde ich gerne auch seine Meinung dazu hören, weil das ist ja ein ähnliches Geschäft.
Korrekt. Also kann ich Kollegen im Grunde nur recht geben, weil natürlich die Erwartungshaltung an den Information Professionals so hoch ist, der Kunde will die beste Antwort und die individualisierte Antwort und wir müssen ihm die Tools zur Verfügung stellen, das machen zu können. Natürlich gibt es so standardisierte Hilfestellungen für Standardfragen wie, besorgen wir mal das Wichtigste zur Firma oder geben wir mal einen schnellen Überblick über eine Branche. Da bieten wir Standardprodukte an, wie unsere Dossiers, wo man sagt, so die Basisaufgaben, die meistens gar nicht mehr beim Information Professional sind, sondern im Grunde irgendwo gemacht werden, da versuchen wir schon als Anbieter Tools oder Produkte anzubieten, die diese schnelle, einfache Lösung auch standardisiert beantworten. Aber wenn es um spezielle Dinge geht, dann ist die Erwartungshaltung hoch und die Antwort muss individualisiert und maßgeschneidert sein.
Okay, also Einigkeit hier. Ich würde gerne noch so ein bisschen weg von den politisch korrekten Erfolgsstories. Wir haben ja auch viele Einzelkämpfer hier und vielleicht ist es auch mal ganz schön zu hören, nicht vielleicht, was so schief geht, darüber mag ja keiner reden. Wir verkaufen ja zum Teil auch unsere Sachen hier, da können wir ja keine schlechte Werbung machen. Was sind denn so die Dinge, die schief gehen im Tagesgeschäft, wo die Kunden sich drüber aufregen und wie gehen sie damit um? Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, es ist ja nicht immer die Schuld desjenigen, der hinterher den Ärger abkriegt. Manchmal liegt es auch in der Natur der Sache, aber wie gehen sie damit um, wenn sowas passiert? Herr Hallmann.
Ja, also schiefgehen ist vielleicht, oder also ein Beispiel für schiefgehen ist vielleicht, wenn man auch zu viele Köche am Brei hat. Also wir haben es oft so, dass bei einem großen Unternehmen halt unser direkter Ansprechpartner so auf der, sag mal, Doing-Ebene ist, ja, der dann das Projekt kriegt und der sich aber ständig irgendwie über zwei, drei Kaskaden hoch rückversichern muss.
Das stille Postproblem.
Ja, genau. Und das ist eigentlich so, das erhöht den Arbeitsaufwand unheimlich und da läuft man auch schon mal in eine falsche Richtung und muss das dann korrigieren. Also das würde ich so unter Schiefgehen abhaken. Also gut, ich meine, also wir hatten bisher nur ein größeres Projekt, was in dem Sinne schiefgegangen ist, dass es nicht veröffentlicht worden ist. Da war es einfach so, dass der Kunde, ein großer Verband, es war ihm zu weit weg von seiner eigenen Position und es war gerade Bundestagswahlkampf und da war das nicht opportun, dann hat man es ihm in die Schublade gelegt, aber wir sind bezahlt worden, also insofern war uns egal.
Das ist erfreulich. Das sind die Probleme, mit denen man auch gut umgehen kann. Die rauben einem auch nicht den Schlaf. Aber wie sieht das denn in so einem Fachinformationsbereich wie bei Ihnen aus, Frau Meuste? Beschweren sich die Leute?
Ja. Ach, ich denke, da braucht man sonniges Gemüt, gute Nerven, ein Durchhaltevermögen und einschätzen zu können, wie dringlich die Lage ist. Also bei der Einführung von unserem neuen Konzernintranet passierte es einen Tag vom Relaunch-Termin, dass ein Entwickler aus Versehen das ganze Intranet gelöscht hatte. Wir haben natürlich den Termin angekündigt und bei 10.000 bis 12.000 Mitarbeitern muss man das ja auch machen. Also ab dem Tag der Kommunikation ins Haus galt es, diesen Termin zu halten, egal was passiert. Wir haben uns dann, das Team besteht aus 15 bis 20 Mitarbeitern, sowohl fachlich als auch IT-Mitarbeiter, haben wir uns dann besprochen in aller Ruhe, haben die Optionen geklärt und haben die Ärmel hochgekrempelt und das Ding wieder zum Laufen gebracht. Und jeder hat seinen Teil dazu beigetragen und gesagt, klar, ich bleibe so lange, bis alles, wenn wir die Nacht durcharbeiten, wir haben es hingekriegt und haben das einfach auch ausgehalten. Und man muss sich ja immer rückversichern, ob das jetzt beruflich ist oder privat, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Gut, dann müssen wir eben den Relaunch verschieben. Also da geht die Welt nicht unter davon. Ich finde, man braucht einfach eine richtige Einschätzung und auch im richtigen Moment muss man sich mal entschuldigen können oder zugeben können, dass was schief lief. Und irgendwie kriegt man es immer hin.
Okay, das war jetzt so ein bisschen die Streicheleinheiten für die Seele, weil das braucht man ja auch mal, dass man sieht, die anderen kriegen hin und wieder auch mal den Wind direkt von vorne. Ich habe hier noch eine Frage. Was bedeutet Kommunikationsfähigkeit im Detail? Das finde ich ganz interessant, weil es scheint irgendwie Konsens zu sein, dass Kommunikationsfähigkeit wichtig ist oder immer wichtiger wird. Jetzt frage ich mich, was bedeutet die Frage? Man könnte Kommunikationsfähigkeit ja auf verschiedenen Ebenen sehen. Das eine ist das Zwischenmenschliche, also bin ich attraktiv mit meinem Produkt für die Leute, die da sind? Oder auch das Thema, kann ich zum Beispiel gut schreiben? Und dazu passt dann die nächste Frage, die hier auch noch steht. Werden die Info-Professionals durch die neuen Anforderungen zu Datenjournalisten? Ja, das ist eine schwierige Frage. Da gebe ich das mal ins Rund und gucke, wer als erstes zuckt, ist dran hier. Herr Müller.
Zuckt mal, weil ich ein bisschen was dazu gesagt habe. Und ich hätte Kommunikationsfähigkeit interpretiert mit Kollegen reden können, sein Angebot präsentieren können, sich zeigen, das war ja auch ein paar Mal vorher erwähnt, auf die Events gehen, zeigen, was man kann, zeigen, dass man nicht ein altes Printarchiv irgendwie zu verwalten hat im Keller, sondern die neuen Techniken zeigt, Technologien, die Datenbanken, die Anwendungen, die Analysefähigkeiten und da zeigt, was man kann und eben auch kommunizieren nach oben zu den Entscheidern, wie wertvoll man für dieses Unternehmen ist. Da finde ich, da kann man immer nur in anderen Branchen schauen, auf so einem Social-Media-Event oder bei den Online-Marketing-Menschen, mein Gott, sind die toll.
Ja.
Sind die toll. Präsentieren unfertige Tools, stellen sich hin und sagen, sie retten die Welt. Und zwar mehrmals am Tag.
Ja, wenn ich das ergänzen darf. Also für mich ist eine Schlüsselfrage der Kommunikationsfähigkeit, ob man in der Lage ist, sich in das Gegenüber hineinzuversetzen. Das fängt als Journalist an, kann man sich in die Interessen der Leser hineinversetzen, in deren Bedürfnisse. Ich habe es erlebt, als ich den Wechsel vom Journalismus zur Politik gemacht habe, also dem Politiker sagen zu können, wie das, was er sagt, in den Medien ankommt, was er besser sein lassen soll und wie er es formulieren muss, damit es überhaupt jemand versteht. Also sich immer in die Gegenseite hineinversetzen, immer der Interessenausgleich zwischen Absender und Empfänger. Das ist für mich eine Schlüsselfrage der Kommunikation.
So, jetzt will ich noch mal einen kleinen Appell in das weite Rund hier richten, dass vielleicht auch die Schlachtrösser noch mal sich nach vorne wagen, die Schlacht begeben, vielleicht sich die eine oder andere Frage überlegen. Ansonsten hätte ich jetzt noch mal zu dem Thema auch eine Frage an Frau Kruse, die ja auch einen großen Bereich managen muss. Wie ist denn das prinzipiell mit den Infrastrukturbudgets? Stagnieren die, wachsen die oder schrumpfen die?
Was meinen Sie mit Infrastruktur?
Also das Thema technische Datenbanken zum Beispiel, Pressedatenbanken, Technologie.
Wie immer ein großer Kampf. Die Provider wollen jedes Jahr mehr. In der Regel ist der Prozentsatz des Mehr höher als das, wie das Budget wächst. Das heißt, wir müssen da, es ist einfach eine Partnerschaft, denke ich. Also solche, es sind ja oft auch Krisengeschichten, wo einfach das der Firma gerade nicht so gut geht und wo unsere Budgets dann nicht steigen oder sogar gekürzt werden. Und dann, wenn man eine gute, verlässliche Partnerschaft mit den Anbietern hat, dann kann man auch mal sagen, hey, 5% No-Go. Und ja, es klappt nicht immer, aber es klappt eben doch erfreulicherweise manchmal, dass man da Erfolge erzielt und sagt, ich meine, keiner kann umsonst arbeiten. Das ist mir auch klar. Auch die Firma merkt, wer schenkt ihre Produkte nicht umsonst. Aber dass man einfach sagt, okay, ich sehe, da ist es bei euch wirklich kritisch. Wir machen mal die nächsten 3 Jahre so ein bisschen kleiner. Und Ja, das ist natürlich auch immer eine Frage, auch Kommunikation innerhalb des Unternehmens. Wie kann ich meine Budgets, also wir haben jetzt ein Zentralbudget und müssen das natürlich jedes Jahr verteidigen. Es kommen aus aller Welt, kommen böse E-Mails und sagen, wir könnt ihr nur und das brauchen wir alles nicht und wir nutzen das nicht. Und dann muss man das einfach auch verkaufen können und sagen, hier, das sind schon deine Leute, die das nutzen. Du weißt das vielleicht gar nicht, dass das Produkt, was hinten rauskommt, aber aus dieser Datenbank oder aus unseren Informationen generiert werden. Und wenn man das versucht, miteinander zu klären, dann hat man oft eben auch eine Einsicht, dass man sagt, okay, hier, jetzt ist aber, lass die Bäume nicht im Himmel wachsen, aber in der Regel wissen die Manager, also die oberen Hierarchen schon, dass sie von Informationen abhängig sind.
Also hier der klare Appell auch an die Anbieter hier im Podium, partnerschaftlich. Funktioniert gut, sehr schön. Wunderbar. Herr Schreiber, bitte.
Schreiber, ich bin vom Reusle, so als freier Rechercheur, bin ich ja fast immer froh, wenn ich höre, dass Abteilung abgewickelt werden, weil die Arbeit ja doch meistens irgendwo hingeht. Meine Erfahrung ist aber, dass ich so bei vielen Unternehmen mitgekriegt habe, wenn das dann auch mal abgebaut ist, die Leute raus sind, ihre Abteilung, ich will es jetzt eigentlich als IT-Abteilung bezeichnen, ist nach oben nie wieder rein ins Unternehmen. Wie sind Ihre Erfahrungen? Ist die Tendenz da, dass wieder irgendwas in der Richtung aufgebaut werden soll? Oder sagt man einfach, okay, das hat jetzt ohne funktioniert ein paar Jahre, also wir vermissen es nicht mehr?
Ja, also zum einen war es ja eine sehr traurige Sache, als die komplette IVS abgewickelt wurde, dass da kaum Resonanz aus dem Unternehmen kam. Es waren einige wenige, die gesagt haben, naja, schon traurig. Aber ist halt so. Das war alles, ja. Es hat keiner für uns gekämpft. Es hat keiner gesagt, wir brauchen aber die Bibliothek. Wir möchten aber die Recherchen. Das war sehr ernüchternd. Und wir haben das Genius-Portal eingeführt. Und haben den Eindruck, dass dadurch die, ich schätze, 90% aller Informationsbedürfnisse im Haus gedeckt werden. Das hat sich alles dezentralisiert. Es gibt auch noch einige Firmenkundenbereiche, Mergers und Acquisitions, was auch immer, die selbst direkt recherchieren. Das machen aber dann die Berater oder die Mitarbeiter selbst, die auch dieses Thema bearbeiten. Ich würde behaupten, es gibt weit und breit keine Rechercheure in der Bank mehr. Und ich glaube auch nicht, dass das wieder aufgebaut wird. Also dieses Wissen, wo bringe ich, wie komme ich an Informationen, bringen die jungen Mitarbeiter heute ganz anders mit, als wir alle, ja, die Digital Natives wissen, wo sie was herkriegen. Nicht immer, ja. Und natürlich haben wir dieses Thema, wie sieht die Qualität aus? Aber ich glaube nicht an das Wiederaufstehen der Rechercheure in der LBBW, leider.
Danke für die Frage, Herr Schreiber.
Ist sie beantwortet?
Ja. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob Herr Spreng gezuckt hat. Nein, haben Sie nicht? Okay, ich war mir nicht ganz...
Ja, bitte. Und zwar stelle ich mir jetzt gerade die Frage, ob nicht sozusagen eine neue Aufgabe für Information Professionals in Unternehmen sein könnte, dass intern vorhandene Wissen zu managen. Das ist ja eine Riesenherausforderung für Unternehmen, dass das Wissen, was im Haus vorhanden ist, überhaupt nutzbar zu machen. Typischerweise ist es ja eher so, dass man parallel Strukturen aufbaut, die sich vermeiden ließen, wenn es irgendein zentrales Tool gäbe. Da gibt es ja gewisse Vorbilder für so ein internes Facebook oder sowas, wo man sehen könnte, wer kann eigentlich was. Sie haben das ja auch in Ihrem schon so ein bisschen angelegt. Wäre das nicht eine Aufgabe, weil das ist ja ein Riesenproblem für alle Unternehmen, gerade für große?
Ja, also ich sehe mich nicht als IT-Abteilung. Natürlich steuere ich ein Team mit IT-Entwicklern und fachlich Verantwortlichen, ja. Aber wir machen ja weiterhin Informationsmanagement im weitesten Sinne. Es ist eben unser Bestreben, Mitarbeiter zusammenzubringen, Know-how aufzubauen, Wissen zu teilen. Es hat eben nur nicht mehr diese Recherchekomponente, sondern wir versuchen, Mitarbeiter zusammenzubringen und Wissen auszutauschen und auf Plattformen zu stellen. Ich finde, ich bin weiterhin Informationsmanager.
Okay, wir fassen zusammen. Ja, gesehen. Frau Seidler, bitte.
Ich würde gerne nochmal anmerken, also Digital Natives sind ehrlich gesagt keine Informationsrechercheure. Sie sind weit davon entfernt. Digital Natives sind auch per Definition in der Lage, mit dem Smartphone umzugehen. Die wollen wirklich lieber E-Books lesen als Papier, all solche Dinge. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie Quellenkenntnisse haben, dass sie wissen, wo die richtigen Informationen sind. Wo finde ich gesamtwirtschaftliche Rahmendaten? Ja? Wo finde ich Unternehmensinformationen, die verlässlich sind über die letzten 10 Jahre? Oder Zukunftsprognosen zur Energiewirtschaft? Ja, das sind eben, die mögen jung sein, die mögen mit vielen IT-Tools gut umgehen können, aber das heißt noch lange nicht, dass diese Kenntnisse vorhanden sind. Das versuchen unter anderem auch die Hochschulen natürlich, den Information Professionals, den zukünftigen mitzugeben. Und das sind die Fähigkeiten, mit denen dann auch die Anbieter, ja, die das eben auch begünstigen müssen, unterstützen müssen. Denn nur Google und nur Wikipedia funktioniert nicht. Nicht beim Handelsblatt Research Institute, noch bei irgendwelchen anderen.
Jawohl. Also danke für die Meldung. Also auch das Plenum kann hier ein bisschen Werbung machen für sich und seine Angebote, in dem Fall die Hochschulen. Also ein klares Plädoyer für die Studiengänge der Information Professionals. Fachwissen ist wichtig. Ich habe hier auch zustimmendes Nicken aus allen Ecken gesehen, also das wird hier oben geteilt. Ich habe gerade noch eine Wortmeldung von Herrn Claims da drüben gesehen.
Ich gebe Ihnen völlig recht mit den Digital Natives. Das Problem ist nur, die wissen das selber nicht. Die wissen es selber nicht. Die sind aber auch lauter als wir. Und da würde ich gerne nochmal gerade von den Damen hören. Was sind wirklich, also eine Sache war ja mit den individuellen Trainings und diese persönliche Kommunikationsnote. Google ist ja relativ wenig heute erwähnt worden im Verhältnis zur letzten Veranstaltung. Das ist ja immer das Killer-Argument. Ich kann das irgendwie selber machen, unabhängig von einem gewachsenen Zeitmanagement, wenn die mal länger in der Firma sind. Was sind denn wirklich so die Killer-Applikationen, wie Sie die internen Kunden einfangen durch so pauschale Äußerungen wie, das kann ich beim DPMA selber recherchieren, das kann ich aus handelsregister.de von mir aus irgendwie rausholen. Wie fangen Sie die ein, um die für die, ich sage jetzt mal, vielleicht noch besser strukturierten und vielleicht noch effizienter arbeitenden Datenbanken wirklich zu bekommen als Kunden?
Das geht eigentlich nur durch Beispiele. Also wenn man jetzt so einen vor sich hat, so einen jungen Kollegen, und der meint, er weiß sowieso schon, wie er drankommt, und dann muss man ihm einfach zeigen, was haben wir noch zur Verfügung und was kannst du noch sehen? Und in der Regel ist da schon ein Aha-Effekt da. Aber wir haben auch, mache auch relativ regelmäßig Veranstaltungen für diese dualen Studiengänge, die es natürlich auch bei Merck gibt. Und auch da sehe ich immer wieder, dass die Studenten viele Dinge nicht kennen, nicht wissen. Klar, die wissen, dass es E-Books gibt, klar. Aber wo sie finden und was, wie sie mit denen arbeiten können, alle diese Dinge sind nicht vorhanden.
Nochmal für die Konzernmitteilnehmenden hier. Beispiele. Beispiele im Intranet, Fallbeispiele, richtig dokumentiert oder wirklich persönlich am Schirm?
Beispiele, am besten funktioniert natürlich persönlich. Aber man kann natürlich auch sowas machen wie so eine Webex-Session, die man aufnimmt und einfach mal sagt, okay, irgendeine Fragestellung, kannst du dieses und dieses und dieses Tool nehmen, und dann kriegst du auf jeden Fall relativ gute Antworten.
Ich hatte hier jetzt noch eine direkte Frage von Herrn Klaassen zu Herrn Claims, glaube ich.
Wissensfrage hier an die Beteiligten. Reden wir gerade über Informationskompetenz? Ja, ich benutze den Begriff, deswegen frage ich einfach mal.
Ja. Wenn ich die Frage vielleicht mal beantworten darf oder zumindest einen Versuch machen.
Ja, dürfen Sie.
Also ich glaube ganz sicher, dass wir hier über Informationskompetenz reden. Die Frage ist natürlich, in welchem Rahmen. Die Dame von Pharmaziehersteller, der hat aus ihrer Sicht einen Aspekt angesprochen, das ist die Bildung. Ja, da ist natürlich die Frage, inwieweit können wir und wo sollen wir anfangen, unsere jungen Menschen so weit zu entwickeln, dass sie halt dieses Expertenniveau möglichst bald erreichen. Und dann, nachdem sich die ganze Technologie gewandelt hat, stellen sich natürlich auch noch andere Fragen, die hier angesprochen worden sind. Also zum Beispiel, was die finanziellen Aspekte anbelangt. Ja. Zum einen für den einzelnen Mitarbeiter, zum anderen auch für das Unternehmen gegenüber Partnerunternehmen.
Und aber im Prinzip sagen Sie, ja, es ist Informationskompetenz, über die wir reden. Und wenn ich mich jetzt hier so im Rund umgucke, dann wird überall genickt. Jetzt gucke ich auch mal zu Frau Seidler der Alves rüber.
Ja, ich will das ganz gerne mal ergänzen. Also es geht nicht darum, nur die Hochschulen zu vertreten, sondern grundsätzlich zu sagen, ja, wir haben viel mehr Leute, als wir mit der Technologie umzugehen verstehen. Aber es geht eben jetzt darum und darum, Sie nochmal zu unterstützen. Ich finde das ein ganz tolles Projekt, was Genios da macht mit Genios Schule. Nämlich, wir haben festgestellt über Untersuchungen, dass die Schüler gerade in der Schule, weil viele Lehrer auch da so ein bisschen rückwärts gewandt sind, wirklich, die kennen Google, aber schon bei Google Scholar gucken die einen ein bisschen deutlicher an und sagen, was hat sie nochmal gesagt, ja? Und Wikipedia, aber dass es darum auch geht, da den Schülern zu vermitteln, wo kann ich gehaltvolle Informationen, wie kann ich das mal vergleichen, was recherchiere ich dort gut, was recherchiere ich in anderen Quellen gut, da finde ich das Projekt, zum Beispiel geht in der Schule, muss ich sagen, wirklich lobenswert und es entwickelt letztendlich oder erhöht hoffentlich ein Verständnis, sowohl als Lehrer als auch auf Schülerseite, dass es da noch ein bisschen mehr gibt.
Wir haben hier noch eine Meldung. Herr Weise, bitte.
Ja, Weise.de, Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen. Auf der Spur sind wir natürlich gerade unterwegs als Fachgesellschaft. Ich will jetzt gar nicht erzählen, kann man alles googeln und nachlesen. Und da brauchen wir tatsächlich die Partnerschaft der Industrie, weil das ist eine relativ große Marktgruppe. Die Schulen, die Lehrer und die Schüler, wir haben 16 Bundesländer. Und 16 Bundesländer haben unterschiedliche Ansichten, wie da die Bildungsstandards aussehen. Das ist weit weg von ihren Problemen. Aber die Leute, die da kommen, die jetzt schon zu einer Arbeit in der Oberstufe zum Beispiel, große Herausforderung, die wir uns eigentlich gemeinsam finden müssen.
Gemeinsam, dann nehmen Sie doch die Verlage mit, dann wird es auch stark. Weil die Verlage versuchen auch alle ein bisschen was in der Schule zu machen, aber wenn man da die Kräfte bündeln würde, könnte man wirklich was schaffen, ja?
Zeitungen der Schule beispielsweise, das machen die Verlage schon.
So, ich sehe da hinten noch, ist das Herr Pirngruber? Ich glaube, ja.
Sie sind noch die Frage, ob vielleicht ist solche Entwicklung wie Bots oder Teile, dass man ja schon so weiß, dass man sie automatisiert, Maschinen generiert, die Antworten schon gegeben werden, sogar auf sprachliche Fragen. Da muss ich ja schon die Frage stellen, inwieweit bin ich ja selbst als sehr schlauer Informationsrechercheur, der auch die Daten irgendwie beurteilen kann und so weiter, wie weit kann ich da eigentlich noch einen Vorsprung?
Ich habe mich bisher mit Wortmeldungen sehr zurückgehalten, aber genau das Thema habe ich mit unserem letztjährigen Referenten, dem Herrn Dückmal, erörtert. Und so positiv wie er an allen Technologien ist, das sieht er im nächsten Jahrzehnt noch nicht. Also das Thema wirklicher Hirnschmalz, schlaue Leute, die mit Fachwissen, Intuition und Erfahrung schwierige Probleme lösen. Die Computer machen das vielleicht mal, dann haben wir alle unsere Hängematte auf Barbados. Aber das ist noch nicht in Sicht, auch mit den größten IBM Mainframes noch nicht.
Vielleicht noch ein paar Wörter dazu.
ich bin mit ein paar Kollegen beschäftigt in an mehrere wissenschaftliche Forschungsprojekte und das geht sehr oft über Natural Language Processing, allerhande Semantic Network Lösungen und so weiter. Und es gibt noch immer ein paar riesen Barrieren, die noch immer für Computer, für Rechner nicht überwunden sind. Ein Beispiel ist, ich hoffe, dass es dasselbe Wort auf Deutsch ist, Ambiguität. So ein Wort, das verschiedene Meinungen hat. Ein Rechner kann das nicht verstehen, sondern braucht man schon, nimm ein Wort als Bank. Das kann etwas, das kann ein Institut sein, kann in einem Park stehen. Es gibt eine Unmenge, und vor allem in europäischen Sprache, eine Unmenge von Exemplen. Der Professor, womit wir zusammenarbeiten, der hat einen Vorbildsatz, das sind 30 Wörter, und der Satz, der ist ein bisschen merkwürdig, ein bisschen unnatürlich, aber die hat 11 Milliarden verschiedene Bezeichnisse, wann es durch einen Rechner verarbeitet wird. So, da brauchen wir noch ein paar ganz große Durchbrüche, um weiterzukommen. Und wieder ein meiner Favoritenthemen ist Kontext. Ein Mensch kann nur ein paar Zeilen lesen und weiß genau, okay, das hier geht über Mergers and Acquisitions, das hier ist Wahlkämpfe, das ist so ein Maschine, kann das nicht. Die braucht jedes Wort oder jedes Textteil zu analysieren, irgendwo mit zu vergleichen. Und ja, mit dem Power von einem Watson zum Beispiel geht das relativ gut. Aber wenn ein Ereignis schon ein bisschen komplexer ist, dann sind Menschen noch immer viel, viel besser dran.
So, das gibt mir die Möglichkeit, auch mit dem Blick auf die fortgeschrittene Stunde und dem hoffnungsfrohen Ende festzuhalten, dass wir bis zu unserer Rente hoffentlich noch gebraucht werden. Der Hirnschmalz stirbt so schnell nicht aus. Wir wollen auch weiterhin Steilvorlagen für die Information Professionals liefern, also auch im nächsten Jahr hoffe ich, dass wir hier mit dem Team von der Buchmesse was auf die Beine stellen können. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe Ihnen auch. Ich möchte an der Stelle noch einmal auf die Feedbackbögen hinweisen. Vergessen Sie die nicht, weil wir profitieren alle davon. Und einen ganz großen Applaus an Frau Funk und ihrem Team von der Buchmesse. Sie steht da hinten am Tisch. Ja. So. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Wir haben auch den Termin für das nächste Jahr schon geblockt, kriegen Sie alles per E-Mail geschickt. Wenn es Ihnen gefallen hat, erzählen Sie es weiter im Bekanntenkreis. Wenn nicht, erzählen Sie es einfach niemandem. Und wir würden uns alle sehr freuen, wenn Sie nächstes Jahr wiederkämen. Und auch nochmal herzlichen Dank an alle Referenten und Diskutanten hier vorne. Auf Wiedersehen.
Sie hörten den Mitschnitt der Podiumsdiskussion der Veranstaltung Steilvorlagen für den Unternehmenserfolg – Smart Information, Trends and Hypes vom 9.10.2014 im Rahmen der Frankfurter Buchmesse, moderiert von Tim Brauer, Vorstand der SVP Deutschland AG. Weitere interessante Mitschnitte zur Veranstaltung Steilvorlagen für den Unternehmenserfolg finden Sie über die Verlinkung in diesem Beitrag. Wir freuen uns über Ihr Feedback zu diesem Beitrag. Nutzen Sie bitte hierfür die Kommentarfunktion im Podcast. Nochmals besten Dank für das Reinhören und bis bald, sagt Michael Klems von infobroker.de.